Vor 10 Wochen habe ich mit meiner Schaflied-Predigtreihe angefangen. Und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Darunter auch einiges, was uns Angst und Schrecken und Panik bereiten kann. Denkt einfach mal daran, dass wir möglicherweise schon wieder kurz vor einem Corona-Lockdown stehen. Obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als hätten wir das Schlimmste überstanden, wird es wieder schlimmer. Ihr habt es noch nicht mitgekriegt, aber ich habe gerade eben gesehen, meine Mutter ist online bei Zoom dabei. Ich freue mich drüber. Das hat aber einen traurigen Grund, weil in ihrer Gemeinde fällt heute der Gottesdienst komplett aus, weil einige aus der Gemeinde in Quarantäne mussten und deshalb, der Gottesdienst ganz spontan nicht stattfinden konnte. Solche Zeiten haben wir. Bei einer kurzen Studie im Internet habe ich auf tagesschau.de einen Artikel vom 29.09. gefunden mit dem Titel Hochwasser in Ostafrika. Keine Erholung zwischen den Katastrophen. Und in diesem Artikel da steht, in Äthiopien handelt es sich um die schlimmste Flut, die dort jemals registriert wurde. Dort sind bislang mehr als 1 Million Menschen betroffen. Über 300.000 mussten wegen der enormen Fluten ihre Dörfer verlassen, weil sie komplett zerstört worden sind. Erntegebiete, die bislang noch nicht von den Heuschrecken vernichtet worden waren, sind jetzt zum großen Teil geflutet. Erste Katastrophe Heuschrecken, zweite Katastrophe Flut. Aber es gibt ja noch mehr. Am 4. Oktober gab es einen mutmaßlichen islamistischen Messerangriff in Dresden, bei dem ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt wurde. Und aus meinem persönlichen Bekanntenkreis kann ich leider auch noch was hinzufügen. Das Haus eines meiner Bekannten in Amerika, einem Kollegen meines Vaters, ist nämlich vor kurzem komplett abgebrannt. Er und seine Familie konnten sich in Sicherheit bringen. Ansonsten konnten sie gerade soeben noch ihre Handys und Geldbeutel retten. Das alles, das ist nur eine kleine Auswahl einiger Ereignisse, die sich in den letzten Wochen in unserer Welt oder in unserem Land ereignet haben, seit ich mit meiner Predigtreihe begonnen habe. In gewisser Weise hat sich also vieles in unserer Welt verändert. Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass es um uns herum viele Gründe für uns gibt, uns Sorgen zu machen. Aber es gibt noch etwas, was sich nicht geändert hat, nämlich Gottes Kraut gegen unsere Sorgen und Ängste. Als ich vor 10 Wochen mit meiner Predigtreihe über Psalm 23 begonnen habe, da habe ich es folgendermaßen zusammengefasst. Ich habe gesagt, wenn Jesus mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Ganz wichtiger Satz. Wenn Jesus mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Heute Morgen, am Ende dieser Predigtreihe, da werden wir sehen, dass David seinen wunderschönen Psalm beendet, indem er genau dasselbe nochmal auf eine etwas andere Art und Weise sagt. Er weist noch einmal auf Gottes Kraut gegen unsere Panik hin. Sehen wir uns Psalm 23, Vers 6 an. David schreibt dort, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Habt ihr hoffentlich schon mal irgendwann gehört. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Hauptgedanke in Davids Schlussvers ist, wenn ich dem Hirten folge, dann werden mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Und ich möchte heute auf einige Schritte hinweisen, die wir gehen können, um sicherzustellen, dass wir dem Hirten folgen und dass uns somit Gutes und Barmherzigkeit folgen. Aber bevor ich das tue, muss ich mir einen Moment Zeit nehmen, um einige der Begriffe zu erklären, die David hier verwendet. Denn wir müssen verstehen, was David schreibt, bevor wir verstehen können, was er meint. Beginnen wir mit dem Wort folgen. Das Wort, das David hier verwendet, das bedeutet mehr als nur hinter jemandem herzugehen. Es bedeutet eher verfolgen, nachjagen oder ganz, ganz, ganz dicht folgen. Man kann es sich vielleicht ähnlich wie die einzelnen Wagen in einer Achterbahn vorstellen. Ich weiß nicht, fahrt ihr Achterbahn? Ich lasse das lieber andere machen. Aber wenn man unten steht und die Achterbahn sieht, oder wenn man in einer solchen Achterbahn sitzt und nicht gerade im ersten Wagen sitzt, dann hofft man, dass der Wagen, in dem man sitzt, dem davor fahrenden Wagen folgt. Dass er immer an diesem Wagen dran bleibt. Wenn der Wagen mal nicht mehr da dran bleibt, dann hat man ein Problem. Es geht darum, dass diesem Wagen ganz dicht gefolgt wird. Und genau darum geht es, wenn wir dem Hirten folgen und wenn uns Gutes und Barmherzigkeit folgen. Sie verfolgen uns regelrecht, untrennbar. Das zweite Wort, was wir definieren müssen, ist Gutes. Klingt jetzt nicht so kompliziert, das Wort, ne? Trotzdem, dieses Wort, das beschreibt Dinge, die gut, freundlich, schön, erfreulich und angenehm sind. Also all das, worüber wir uns freuen und was unser Leben schön und lebenswert macht. Und dabei sollten wir an Jakobus 1, Vers 17 denken, wo wir lesen, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Das Gute, von dem David im Psalm 23 schreibt, das sollten wir daher als Segen Gottes verstehen. Das ist das, was Gott uns zukommen lässt. Und dann sollten wir noch auf die Barmherzigkeit achten. Das Wort an dieser Stelle ist ebenfalls ein sehr umfangreiches Wort. Es beinhaltet Liebe, Gunst, Gnade, Treue, Güte, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Es beschreibt gerade auch die Liebe und Gnade, die Gott uns Menschen erweist. Und in diesem Sinn wird das Wort häufig mit der Vergebung in Verbindung gebracht, die Gott uns anbietet und uns ermöglicht. Wenn wir uns also diesen Vers ansehen, dann dürfen wir wissen, Gottes Segen und seine Vergebung folgen uns, wenn der Herr unser Hirte ist. Das Gute, also Gottes Segen, versorgt all unsere Bedürfnisse. Und die Barmherzigkeit, also Gottes Vergebung, löscht all unsere Fehler und Sünden aus. Das ist sicherlich etwas, was wir alle in unserem Leben erfahren möchten, oder? Dass uns Gottes Segen und seine Vergebung nicht nur angeboten werden, sondern uns tatsächlich verfolgen, uns nachjagen. Klingt das nicht großartig? Und da stellt sich natürlich die Frage, wie bekomme ich das? Das ist die Frage, die eigentlich schon in Psalm 23, Vers 1 beantwortet wurde. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn Jesus mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich ihm folge, dann schenkt er mir Gutes. Er schenkt mir Gottes Segen und er schenkt mir Barmherzigkeit, Gottes Vergebung. Und daher müssen wir ihm in jedem Bereich unseres Lebens folgen, wenn wir wollen, dass uns Gutes und Barmherzigkeit nachjagen. Das Grundlegende für all das ist also, dass Jesus unser Hirte ist. Und da muss ich an dieser Stelle wieder auf ein besonderes Wort hinweisen. Wir müssen uns heute ein paar einzelne Wörter angucken, das muss sein. David schreibt am Ende des Verses, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Wort, das hier in der Lutherbibel mit bleiben übersetzt wird, das hatten wir in unserem Schaflied schon mal. Wenn ihr euch den Text in der Bibel durchlest, werdet ihr das nicht merken. Aber im Hebräischen fällt es auf. Wir hatten das Wort schon mal. Es ist nämlich dasselbe Wort, das wir in Vers 3 gesehen haben. Als David schreibt, er erquicket meine Seele. Das kann man sich kaum vorstellen, aber das Wort bleiben und das Wort erquicken ist im Hebräischen eigentlich in diesem Fall dasselbe Wort. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich es mit der Restauration eines Oldtimers verglichen habe. Das bedeutet gewissermaßen wiederherstellen. Der Hirte möchte unsere Seele wiederherstellen. Und dasselbe Wort verwendet David hier wieder. Es vermittelt also den Gedanken der Rückkehr zum Haus Gottes. Nicht nur, ich will bleiben im Hause des Herrn, sondern ich will zurückkehren zum Hause des Herrn und dort bleiben. So in der Art. Vielleicht war David in irgendeiner Weise vom Hause des Herrn und dem vollen Genuss seiner geistlichen Vorteile getrennt. Vielleicht hatte er etwas getan, was seine Beziehung zu Gott beeinträchtigte. Wir wissen, dass David in seinem Leben auch dunkle Flecken hatte. Wir wissen, dass er Fehler hatte. Und wir wissen, dass er Sünde auf sich geladen hat im Lauf seines Lebens. Genauso, wie wir das wohl auch alle schon mal gemacht haben. Wir haben bereits festgestellt, dass David in Vers 1 schreibt, der Herr ist mein Hirte. Es ist also nicht so, dass Gott aufgehört hatte, Davids Hirte zu sein. David gehörte nach wie vor zu Gottes Herde. Ganz egal, was er auch getan hatte. Er gehörte zur Herde. Er war Gottes Schaf. Gott war sein Hirte. Allerdings scheint etwas seine Beziehung zu Gott gestört zu haben. Da war etwas, weshalb er zurückkehren musste. Aber sein Nachdenken über die Führung und Versorgung durch den Hirten veranlasste ihn, sich an seine Gemeinschaft mit Gott zu erinnern und sich danach zu sehnen. Und wir sehen hier, dass diese Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Die Gemeinschaft zwischen David und Gott, genauso wie auch die Gemeinschaft zwischen uns und Gott. Sie kann wiederhergestellt werden. Wir müssen nur zu unserem Hirten zurückkehren und ihm folgen. Denn genau dann folgen uns Gutes und Barmherzigkeit. Uns folgt der Segen Gottes, aber auch seine Vergebung. Denn wenn ich dem Hirten folge, werden mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Aber damit das geschehen kann, muss ich zunächst einmal zu meinem Hirten zurückkehren. Wir sollen also zu unserem Hirten zurückkehren. Und dann? Dann schreibt David, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oder meinetwegen auch, ich werde zum Hause des Herrn zurückkehren und immer da dort sein. Am Anfang meiner Predigtreihe habe ich kurz erwähnt, dass Psalm 23 ein fester Bestandteil vieler Begräbnisse und Gedenkfeiern ist. Wahrscheinlich liegt das genau an dieser letzten Zeile des Psalms. Oberflächlich betrachtet scheint es so, als ob David von einem ewigen Leben in der Gegenwart Gottes spricht, nachdem sein Leben hier auf der Erde beendet ist. Und obwohl das sicherlich möglich ist und auch grundsätzlich nicht falsch ist, denke ich, dass es sich hier dennoch in erster Linie um Davids Leben hier auf der Erde dreht. Achtet mal auf die beiden Zeitangaben in diesem Vers. Wie lange werden David Gutes und Barmherzigkeit folgen? Sein Leben lang. Und wie lange will er im Hause des Herrn sein? Immer da. Ein Blick ins Hebräische zeigt hier eine schöne Verbindung. Denn das, was Luther mit mein Leben lang wiedergibt, heißt wörtlich alle Tage meines Lebens. Und das Wort immer da bedeutet eigentlich Länge der Tage. Klingt auf Deutsch komisch, deshalb haben die das so übersetzt. Aber warum ist das wichtig? Wir haben schon gesehen, wir haben bereits mehrmals über hebräische Dichtkunst gesprochen, während wir diesen Psalm studiert haben. Vor allem haben wir darüber gesprochen, wie die hebräische Dichtkunst Parallelismen nutzt, die mit leicht unterschiedlichen Worten denselben Gedanken nochmal ausdrücken. Ich denke, dass das auch in Vers 6 der Fall ist. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn die Länge der Tage. Es scheint, dass die Länge der Tage parallel zu alle Tage meines Lebens steht. Das deutet darauf hin, dass sich beide Ausdrücke mit Davids Leben hier auf der Erde befassen. Schließt natürlich nicht aus, dass es auch Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Keine Frage. Aber in erster Linie geht es hier darum, dass Gott uns bereits hier auf der Erde segnen möchte. Die wunderbare, riesengroße Segnung, der größte Segen überhaupt, der Himmel, wartet auf uns. Aber schon hier auf der Erde möchte Gott uns segnen. Das nächste, worauf ich eure Aufmerksamkeit richten muss, ist das Hause des Herrn. Es könnte natürlich sein, dass David hier davon ausgeht, dass er nach seinem Tod im Himmel bei Gott sein wird. Aber wahrscheinlicher ist eben, dass es hier zunächst einmal um ein irdisches Haus geht. Dass David an ein irdisches Haus gedacht hat, nämlich an den Tempel. Nein, ehrlich gesagt, David hat ziemlich sicher nicht an den Tempel gedacht, den Tempel gab es damals noch gar nicht. Er hat wahrscheinlich eher an die Stiftshütte gedacht. Dieses Zelt, das Mose auf der langen Reise aus Ägypten mit dabei hatte, dieses Zelt, ja, das die Anwesenheit Gottes symbolisierte, die Stiftshütte. Aber dahinter steht eben mehr. David wird sich sicherlich nicht gewünscht haben, bis zu seinem Lebensende in dieser Stiftshütte zu wohnen. Ich glaube nicht, dass David unbedingt Camping machen wollte. Nein, er wollte nicht in dieser Stiftshütte wohnen. Es ging ihm um etwas anderes. Es ging ihm nicht darum, in diesem Zelt zu wohnen. Stattdessen ging es ihm um das, wofür dieses Zelt stand, nämlich die Anwesenheit Gottes. Er wollte in die Gemeinschaft mit Gott zurückkehren und in der Gemeinschaft Gottes leben. Das ist es, worum es ihm ging. Das Wort Haus kann auch als Haushalt oder Familie übersetzt werden. Das Haus Abrahams ist die Familie Abrahams. Und wenn man es genau nimmt, ich glaube, meistens wird das Wort Haus im Alten Testament mit dieser Bedeutung eher Familie benutzt. Mit diesem Verständnis, da würde es David hier weniger um ein Gebäude, sondern mehr um die Familie Gottes gehen. Er möchte in der Familie Gottes bleiben. Oder um nochmal auf das Schafbild zurückzukommen, es geht ihm nicht um den Stall, sondern um den Hirten und um die Herde. Das ist das, was ihm wichtig ist. Also zunächst stellt David fest, dass Gottes Segen und Gottes Segen und seine Vergebung denen folgen, die beim Hirten sind. Und deshalb schlussfolgert er, dass er den Rest seines Lebens in der Gemeinschaft des Hirten verbringen will. Denn nur dann gelten all die Segnungen, von denen wir in diesem Psalm bisher gelesen haben. Nur wenn der Herr mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Nur wenn der Herr mein Hirte ist, folgen mir Gutes und Barmherzigkeit. Nur wenn der Herr mein Hirte ist, stellt er meine Seele wieder her, bringt mich zur grünen Aue, zum frischen Wasser, zum gedeckten Tisch oder zum gefüllten Becher. Und deshalb war David absolut klar, beim Hirten will ich sein. Dort will ich hin. Dort will ich bleiben. David beginnt und beendet diesen Psalm somit, indem er sich auf den Herrn konzentriert. Den Herrn, der sein Hirte ist. Der Herr ist mein Hirte und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und zwischen diesen beiden Versen beschreibt David, welche Vorzüge das mit sich bringt. Und trotzdem wird deutlich, David folgt seinem Hirten nicht wegen dem, was er aus dieser Beziehung herausholen kann. Sein Fokus liegt immer auf der Beziehung selbst. Er will mit seinem Hirten leben. Er will bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn ich dem Hirten folge, dann werden mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Aber damit das geschehen kann, muss ich sicherstellen, dass ich die Nähe des Hirten suche und mit ihm lebe. Und damit uns das auch gelingt, ist allerdings eine Sache besonders wichtig. Jetzt wird es noch verwirrender mit diesen Wörtern, die wir uns angucken müssen. Psalm 23, Vers 6 beginnt mit einem ungewöhnlichen Wort im Hebräischen. Ein Wort, das so ungewöhnlich ist, dass es in der Luther-Übersetzung letztlich gar nicht vorkommt. Einige andere Übersetzungen beginnen den Vers mit nur, also nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Aber das hebräische Wort an dieser Stelle lautet ach. Also das ist jetzt nicht so, ach, nein, das heißt einfach so das Wort, ach. Und es ist eigentlich ein fast unübersetzbares Wort. Am besten lässt es sich vielleicht mit einem Ausrufezeichen wiedergeben. Es ist eine starke Betonung dessen, was unmittelbar darauf folgt. Also entweder des nächsten Wortes oder wie hier des nächsten Satzes. Also David beginnt seinen Satz, diesen letzten Vers, mit einem Ausrufezeichen. Und wir bekommen anhand dieses unübersetzbaren Wortes einen kleinen Einblick in Davids Glaubensleben. Wir können hier sehen, wie überzeugt er von dem ist, was er am Ende seines Schafliedes schreibt. Er ist sich absolut sicher, dass ihm Gutes und Barmherzigkeit folgen werden. Da gibt es für ihn keine Diskussion. Nun, ich weiß jetzt nicht wirklich, wie ich im Deutschen einen Satz mit einem Ausrufezeichen beginnen kann. Das geht nicht. Deshalb hat Luther das ja auch nicht übersetzt. Vielleicht geht das am besten, oder vielleicht kann man es am besten wiedergeben, wenn wir ganz sicher an der richtigen Stelle einsetzen. Also was David sagen will, ist, Gutes und Barmherzigkeit werden mir ganz sicher folgen, mein Leben lang. Und ich werde ganz sicher bleiben im Hause des Herrn immer da. Absolut sicher. Hundertprozentig. David will betonen, dass er hundertprozentiges Vertrauen darauf hat, dass er Gottes Segen und seine Vergebung bekommen wird. Denn es hängt schließlich nicht von uns Menschen ab. Es hängt nicht davon ab, wie toll wir sind. Es hängt einzig und alleine davon ab, wer unser Hirte ist. Und wenn Gott unser Hirte ist, dann können wir an diesem Punkt hundertprozentig sicher sein. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann ist mein Leben geprägt von Gutem und von Barmherzigkeit. Und das liegt in der Natur Gottes und in seinem Charakter begründet. Deshalb können wir uns da eben sicher sein und unserem Hirten wirklich vertrauen. Und das Schöne ist, als David später auf sein Leben zurückblickte, da konnte er genau das bestätigt sehen. Genauso wie auch wir, wenn wir uns das Leben Davids in der Bibel durchlesen. Uns wird ja einiges berichtet. Wir sehen, dass es sich für ihn immer ausgezahlt hat, auf den Hirten zu vertrauen. Immer dann, wenn er es mal alleine versucht hat, kam Chaos bei raus. Aber wenn er dem Hirten vertraut hat, dann hat es sich ausgezahlt. Und wir können daraus lernen, genau dasselbe zu tun. Wenn ich dem Hirten folge, werden mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Und dem Hirten in jedem Bereich meines Lebens zu folgen, ist nur möglich, wenn ich mein Vertrauen alleine auf ihn setze. Aber wie genau sieht das in meinem alltäglichen Leben aus? Ich meine, wie sieht man Vertrauen? Wie lebe ich angesichts dieses Vertrauens? Das machen wir, indem wir dem Hirten gehorchen. Auch dann, wenn es keinerlei Sinn ergibt. Auf diese Weise entwickle ich mein Vertrauen auf Gott und auf diese Weise demonstriere ich mein Vertrauen auf Gott. Denn Gehorsam ist praktisches Vertrauen, auch wenn ich den Sinn nicht verstehe. David schreibt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Neuen Testament beschreibt Jesus etwas ganz Ähnliches. Auch ihm geht es um die andauernde und um die unzertrennbare Beziehung zu Gott. Wir sehen das in seiner bekannten Rede über den Weinstock. Und so lesen wir in Johannes 15 in den Versen 4 und 5. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Bleiben im Hause des Herrn und das Bleiben in Christus deuten letztlich auf dasselbe hin. Sowohl das Bleiben im Hause des Herrn als auch das Bleiben in Jesus beschreiben eine Beziehung. Es geht nicht um das Wohnen in einem bestimmten Gebäude oder an einem bestimmten Ort. Es geht darum, in einer engen und erfüllenden Beziehung mit unserem Hirten zu leben. Als Johannes einige Jahre später seinen ersten Brief schrieb, da dachte er wahrscheinlich an Jesu Rede zurück und er vertiefte diese Idee, in unserem Hirten Jesus zu bleiben. In 1. Johannes 2, in den Versen 3 bis 6, da schreibt er, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Wisst ihr, es ist leicht zu sagen, dass wir Jesus vertrauen und dass wir an ihm festhalten. Sowas kann man leicht sagen. Aber wie Johannes hier deutlich macht, liefert die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, den Beweis dafür, ob das auch tatsächlich der Fall ist oder nicht. Als ich das erste Mal mit einem Flugzeug flog, da war ich ein bisschen nervös. Das lag zum einen daran, dass der Pilot sich so ein bisschen verhalten hat, als wäre ein Kunstflieger, also der war irgendwie egal. Aber das andere, es erschien mir auch einfach nicht logisch, dass so ein Metallkasten jemals vom Boden abheben könnte. Aber weil ich andere Flugzeuge hatte fliegen sehen, stieg ich ein. Und siehe da, das Flugzeug, das flog tatsächlich. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen von mir, dass ich diesem Flugzeug vertraue, dass es fliegt. Aber obwohl ich mittlerweile schon ein paar Mal geflogen bin, staune ich trotzdem jedes einzelne Mal wieder, dass so etwas Schweres, so eine lange Metallröhre, dass die wirklich fliegen kann. Klar, sowas kann man mathematisch nachrechnen und irgendwie physikalisch erklären. Und an der Stelle hinkt der Vergleich natürlich ein bisschen. Aber wenn man sich ein Flugzeug einfach nur so ansieht, dann erscheint es einfach unlogisch, dass dieses Ding fliegt. Und dennoch kann man in so ein Ding einsteigen und darauf vertrauen, dass es klappt. Und wenn man das tut, dann bringt einen dieses Flugzeug zuverlässig an einen weit entfernten Ort. Ganz egal, wie unlogisch einem das auch erscheint. Und ich denke, das ist ein schönes Bild dafür, was es bedeutet, in Jesus und im Haus des Herrn zu bleiben. Denn, wie gesagt, Gehorsam ist praktisches Vertrauen, auch wenn ich den Sinn nicht verstehe. Ich soll Gott vertrauen, auch wenn das, was er mir sagt, für mich keinen Sinn ergibt. Und wie zeige ich mein Vertrauen? Indem ich ihm gehorche und tue, was er sagt. Indem ich nicht nur darauf vertraue, dass das Flugzeug fliegt, obwohl es mir unlogisch erscheint, sondern indem ich auch gehorsam bin und einsteige und mitfliege. Einige der Dinge, die Gott in seinem Wort fordert, ergeben aus meiner menschlichen Perspektive einfach nicht wirklich Sinn. Meinem menschlichen Verstand erscheint es nicht logisch, meinen Feinden zu vergeben und für sie zu beten. Es erscheint mir auch nicht logisch, etwas von meinem Geld abzugeben und in das Reich Gottes zu investieren, wenn ich eigentlich selbst nicht genug zum Leben habe. Es erscheint mir nicht logisch, mich darauf zu verlassen, dass mich alleine mein Glaube an Jesus in den Himmel bringt. Aus diesen Gründen fällt es schwer zu vertrauen und zu gehorchen, wenn es uns einfach nicht logisch erscheint. Aber es geht nicht darum, ob es mir logisch erscheint oder nicht. Es geht darum, ob ich dem Hirten vertraue oder nicht. Ich muss zugeben, ich habe Jesus in der Vergangenheit sicherlich nicht immer perfekt gehorcht, nicht mal annähernd. Aber immer, wenn ich sein Wort halte und nach besten Kräften so lebe, wie er es sich vorstellt, dann habe ich festgestellt, dass mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Ich habe festgestellt, dass ich Gottes Segen erleben und immer wieder seine Vergebung empfangen darf. Und all das hat mir geholfen, ein tieferes Vertrauen in meinen Hirten zu entwickeln. Ein Vertrauen, das es mir erlaubt, ihm zu folgen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Wir sind Schafe. Er ist der Hirte. Er weiß, wo die grünen Auen und das frische Wasser sind. Wenn ich dem Hirten folge, werden mir Güte und Barmherzigkeit folgen. Und um dem Hirten zu folgen, muss ich ihm gehorchen, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Wie sieht's aus? Wünschst du dir ein Leben, das frei von Sorgen und Ängsten ist? Ein Leben, in dem du nicht zu beschäftigt für die wirklich wichtigen Dinge bist? Ein Leben, in dem deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, wenn du dich mal von ihm abgewendet hast. Und ein Leben, in dem du auch in der Gegenwart deiner Feinde im Vertrauen auf Gott sicher leben kannst. Das ist die Art von Leben, die ich mir wünsche. Und ich denke mal, dir geht es da vermutlich ganz ähnlich. Das ist natürlich das, was wir uns wünschen. Und ein solches Leben ist nicht so einfach zu erreichen. Denn wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, dann wird es uns nicht gelingen. Oder wenn, dann nur für eine ganz kurze Zeit mal. Nur die gute Nachricht ist, wenn Jesus dein Hirte ist, wie wir es in den letzten Wochen gesehen haben, dann ermöglicht er dir dieses Leben, frei von Angst und Sorgen. Allerdings bekommst du es nicht automatisch. Obwohl Jesus dir ein solches Leben durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung ermöglicht hat, musst du dennoch mit ihm zusammenarbeiten. Du musst deinem Hirten folgen. Und zum Ende meiner Predigtreihe möchte ich euch sehr dazu ermutigen, genau das zu tun. Wenn du Jesus noch nicht zu deinem Herrn gemacht hast, indem du ihm dein Leben anvertraut und ihm die Verantwortung für dein Leben übertragen hast, dann ist er nicht dein Hirte. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er nicht dein Hirte. Dann erhältst du auch nicht all die Segnungen, von denen wir in diesen letzten Wochen erfahren haben. Dieser Psalm, der gilt dann nicht für dich, wenn er nicht dein Hirte ist. Wenn Jesus also noch nicht dein Hirte ist, dann möchte ich dir gern helfen, diesen Schritt zu gehen. Ich werde dich jetzt nicht einfach bitten, deine Hand zu heben oder ein Gebet nachzuplappern, um dir damit die falsche Gewissheit zu geben, dass du dann eins der Schafe Jesu bist. Die Entscheidung, die ist viel zu wichtig, um sie einfach mal gerade so schnell nebenbei zu treffen. Wenn du aber ernsthaft daran interessiert bist, dann sprich mich einfach an. Und wenn dich das aus irgendeinem Grund zu viel Überwindung kostet, obwohl ich ja eigentlich ein netter Kerl bin, dann sprich mit irgendeinem erfahrenen Christen, dem du vertraust. Sprich mit ihm darüber. Und die anderen, die bereits zu Jesu Herde gehören, die möchte ich ermutigen. Nehmt euch etwas Zeit und denkt über eure Beziehung zu eurem Hirten nach. Geht vielleicht einfach meine 6 Predigten über dieses Schaflied nochmal durch. Das könnt ihr ganz einfach über unsere Homepage tun. Einfach nochmal anhören und nochmal neu drüber nachdenken. Achtet dabei ganz besonders auf die praktischen Schritte in den einzelnen Predigten. Und dann setzt euch hin und verbringt Zeit mit Gott im Gebet. Bittet Gott, euch zu zeigen, welche dieser Dinge ihr vielleicht in eurem Leben ganz neu umsetzen solltet. Mir ist klar, dass das einige Zeit und Arbeit erfordert, aber ich bin überzeugt davon, dass die Resultate die Mühe wert sein werden. Und wenn du dafür zu beschäftigt bist, dann nimm dir einfach erstmal die Predigt zu Vers 2 vor und guck, was dann passiert. Ich wünsche mir jedenfalls, dass ihr alle jetzt am Ende meiner Predigtreihe mit mir zusammen sagen könnt: Jesus ist mein Hirte, deshalb habe ich alles, was ich brauche. Amen.